Könnt ihr euch noch erinnern, ich habe eine Predigtserie bei euch angefangen und heute ist der zweite Teil. Für die, die sich Dinge gut merken können, eine selbst, glaube ich, Herausforderung, das ist vor 3 Jahren gewesen. Petko hat mich nicht mehr eingeteilt, kam es nie zum zweiten Teil, aber den hört ihr jetzt und es geht noch weiter. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Predigt insgesamt hat 5 Teile, eigentlich 3 Teile und 2 Intermezzi. Und naja, wenn er es in dem Rhythmus weitermacht, dann brauche ich mir bis 2033 keine Gedanken machen über eine neue Predigt hier in der Gemeinde. Aber es macht nichts aus. Also all die, die sich jetzt nicht mehr erinnern können, ich könnte es wahrscheinlich auch nicht. Es ist nicht schlimm, jeder Teil, der steht für sich alleine. Aber es ist trotzdem ein Bogen und deswegen werde ich euch ganz kurz einen Rückblick geben. Vielleicht kommt dann vielleicht noch das ein oder andere wieder ins Gedächtnis zurück. Ich habe über das Beten geredet. Und da habe ich aber nicht über eine Form gesprochen, weil mir die eigentlich da egal war. Ich habe darüber geredet, dass es nicht um Political Correctness im Gespräch mit Gott geht. Ich muss nicht so tun, als wäre ich was und könnte ich irgendwas, sondern ich darf ehrlich zu Gott sein. Und ich darf, und das war der erste Teil, es ging um mich, ich darf egozentrisch sein im Gebet. Wir hören ja immer wieder, dass es um Fürbitte, dass die wichtig ist, sehe ich auch so, aber es darf auch um mich gehen und das habe ich am Vater Unser erläutert, wo es eigentlich die meiste Zeit um einen selbst geht. Ich habe aus Sprüche 30 das Gebet Agurs zitiert, der darum bittet, dass er nicht zu viel und nicht zu wenig haben soll, möchte, weil er ja selbst auch gar nicht immer weiß, was gut für ihn ist. Ich habe Matthäus 7, die Verse 9 bis 11 zitiert. Gott gibt dir keinen Stein, wenn du um Brot bittest. Ich habe das ein bisschen umgedreht, aber ich denke, ihr wisst sofort, um was es geht. Und um unsere eigene Blindheit ging es auch, um das nicht gebetete Gebet im Garten Gethsemane, wo Jesus die Jünger auffordert, betet mit mir, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und die Jünger geschlafen haben und was daraus wird, habt ihr ja alle im Kopf, was daraus geworden ist. Und anhand meines Sabbatmorgens bis zu meiner Fahrt hierher habe ich ja alles in das Gebet mit aufgenommen, Belangloses und Wichtiges, wofür ich danken will. Und meine Olivenölseife. Nach 3 Jahren bin ich immer noch froh, dass ich sie habe, dass ich sie gefunden habe und wasche mir mehrmals täglich damit nicht nur die Hände. So, das war der erste Teil dieser Serie in Kürze, das Ich. Es wird jetzt konsequenter weitergehen mit, meine nähere Umgebung, Familie und dann immer weiter nach außen gehen. Jetzt kommt aber schon das erste Intermezzo, der erste Einschub. Und zwar möchte ich über unseren Dialogpartner reden. Das ist ein Gespräch, das Gebet, und da möchte ich heute erstmal herausfinden, ja, mit wem rede ich denn überhaupt? Und ganz kurz für die, die mathematisch affin sind, die sich gerne was grafisch vorstellen, es geht ja auch um die Suche, um was kann ich denn beten? Der Anfang war die Frage, ich wollte, also jemand hat hier in der Gemeinde gesagt, er wollte eine Stunde beten und hat nach 5 Minuten gemerkt, dass ihm der Stoff ausgeht. Und das war die Basis unserer Beleuchtung, über was kann ich denn beten? Und wenn wir uns das grafisch vorstellen, dann haben wir auf der X-Achse so die ganzen Gebete vom Belanglosen bis zum Wichtigen. In der Y-Achse, da haben wir für mich leicht zu erledigendes bis dahin, was einfach unmöglich ist für mich, ja, wo ich von vornherein schon weiß, das muss Gott für mich machen, anders gibt es gar keine Chance. Dann haben wir ja noch die Z-Achse in unserem dreidimensionalen Vorstellungsvermögen, ist das noch ganz gut möglich. Und da geht es um Egoistisches und Selbstloses. Also ich fange mit dem Egoistischen an, wo es nur um mich geht, bis hin zu dem, wo es gar nicht mehr um mich geht, wo es nicht mal mehr darum geht, dass ich vielleicht auch noch davon profitiere, sondern wirklich um ganz Selbstloses. So, das geht in die dritte Achse, können wir uns noch vorstellen. Der Punkt, der da ist, der hat dann auch noch einen Spin, also der dreht sich einmal so, das ist Bitten und Danken. So, und jetzt habt ihr dieses Gebet punktuell irgendwo zugeordnet, wo es in diesem Koordinatensystem liegt. Und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viele Gebetsanliegen da in diesem Koordinatensystem möglich sind. Und die vierte Dimension, die wir uns nicht mehr vorstellen können, ja, jetzt wird es interessant, da geht es dann tatsächlich um das, was mich betrifft, zu dem hin, was die anderen betrifft, um Weltpolitik, um also das, was weg ist von mir. Also Wichtigkeit, Schwierigkeit, Selbstlosigkeit, bitte Dank und in der vierten Dimension dann in der Entfernung, inhaltlichen Entfernung von mir persönlich. Heute also das erste Intermezzo. Wenn es um Gebet geht, geht es um einen Dialog und dieser Gesprächspartner, naja, den sehen wir nicht. Wir können vielleicht seine Wirkung feststellen. Wir reden miteinander. Jetzt hat dieser Gott ja nicht nur Gespräche mit uns, sondern auch Gespräche mit anderen. Und einige dieser Gespräche werden wir uns heute ansehen. Und wenn man sich so anschaut, wie jemand arbeitet, und das sieht man ja in der Schöpfung, das sieht man in der Bibel, kann man es lesen, wenn man so sieht, wie der arbeitet, dann weiß man ja auch schon irgendwann mal, wie der so tickt. Da sieht man eine Richtung, wie wird der Mensch wohl reagieren. Na, das könnt ihr alle nachvollziehen, je enger man mit jemandem vertraut ist, desto besser kann man einschätzen, was der in bestimmten Situationen so machen wird. Und wir werden drei Tatsachen herausstellen, und zwar Gott ist souverän, Gott ist groß und Gott will das Beste für uns. Und ich fand es sehr nett, als unsere liebe Schwester Ursula Weigert heute das erste Gebet gesprochen hat, da hat sie diese Predigt eigentlich in ihren Anfangssatz zusammengepackt und hat gesagt, großer Schöpfer, der du uns liebst und kennst. Ich bräuchte eigentlich gar nichts mehr sagen. Das war genau das, was meine Predigt umspannt. Von den ersten Gebeten, die in der Bibel erwähnt werden, sind die Worte gar nicht aufgeschrieben. Sie werden uns nur von außen beschrieben. So können wir die Gebete von Kain und Abel auch nur von außen betrachten. Beide brachten Opfer. Der eine ein Schlachtopfer, der andere ein Speiseopfer. 1. Mose 4, Verse 3 bis 5, da steht, zur Zeit der Ernte opferte Kain den Herrn von dem Ertrag seines Feldes, Abel schlachtete eines von den ersten Lämmern seiner Herde und brachte die besten Fleischstücke dem Herrn als Opfer dar. Abels Opfer nahm der Herr an, das von Kain aber nicht. Darüber wurde Kain zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Mit keinem Wort wird erwähnt, warum Gott das eine annimmt und das andere nicht. Man kann jetzt sehr viel darüber philosophieren, das falsche Opfer, die falsche Einstellung, aber wir wissen es nicht. Wir verbinden Gottes Verhalten und seine Gerechtigkeit immer mit unseren Erwartungen und einem entsprechenden Verhalten. Vorausgesetzt, beide haben die richtige Einstellung, ist Gott nur gerecht, wenn er auch beide Opfer annimmt. Und dabei sind wir mit unserem Gerechtigkeitsempfinden eigentlich so wahnsinnig schnell am Ende. Stellt euch mal vor, ihr habt zwei Kinder. Die sind 5, 6 Jahre auseinander. Das ist ein rein fiktives Beispiel. Und ihr wollt den Kindern Taschengeld geben. Das eine Kind, das ist mehr technikaffin und das andere Kind steht auf Süßigkeiten, das Jüngere. Und jetzt seid ihr in dem Dilemma. Wie wollt ihr das jetzt ausgleichen? Es sind 5 Jahre vergangen. Wie wollen wir das jetzt bewerkstelligen? Und das seht ihr schon, wir sind schön am Ende. Es ist eine Inflation in der Zwischenzeit passiert, logischerweise, das Geld ist nicht mehr so viel wert. Wenn ich dem älteren Kind 5 Euro gegeben habe, was mache ich jetzt mit dem Jüngeren? 6 Euro? Jetzt sind aber Süßigkeiten teurer geworden, die Technik ist billiger geworden. Muss ich das auch ausgleichen, sind 7 Euro. Oder gebe ich einfach immer nur 5 Euro, das wäre doch gerecht. Und ihr seht, wir Menschen können gar nicht gerecht sein. Wir wissen nicht, wie wir das anstellen sollen. Und sehen, die Gerechtigkeit findet eigentlich da statt, wo wir wahrnehmen. Also wenn die Kinder wissen, dass sie geliebt sind, dann ist es gerecht. Dann fragen sie auch gar nicht mehr, hat der mehr oder weniger Taschengeld gekriegt, mein Bruder. Ist mir egal. Ich finde das so nett beim Johannes, der sagt immer nur, Hauptsache Gott hat mich lieb. Ich bin der, den Jesus lieb hat. Mich interessiert gar nicht, was die anderen sind. Ich bin der, den Jesus lieb hat. Aber wir sehen uns jetzt noch ein anderes Gebet an. Nee, ich habe noch eine ganz kurze, noch mal was, wo man ganz schnell drüber nachdenken kann, bei den Talenten. Das Gleichnis von Jesus, wo der eine 10 Talente, der nächste 5 Talente und der dritte 1 Talent gibt. Da ist ja die Gerechtigkeit an sich schon ausgehebelt, oder? Ich meine, warum kriegt der eine 10, der andere 5 und der dritte nur 1? Wenn man dann das Ergebnis sieht, sieht man vielleicht so ein bisschen, was Gott da tut. Er macht das, was Eltern auch tun. Wenn sie wirklich Überblick haben und Interesse an ihren Kindern haben, sie schauen, mit was kann denn mein Kind umgehen? So, das nur als kleiner Einschub noch zum verständlich machen. Wir sehen uns mal den Hiob an, weil wenn es um Gerechtigkeit geht, ist der Hiob sicherlich auch ein Paradebeispiel, weil da ja Gott wirklich mit seinem Leben wettet. Ja. Es geht so weit, dass viele Menschen sogar glauben, dass das nur eine Parabel ist und gar keine tatsächliche Geschichte. Hat noch andere Gründe. Ist mir jetzt an der Stelle egal. Ich sehe sein Gebet in Hiob 9. Wenn ich meine Hände mit Schneewasser wüsche oder mit Lauge reinigte als Zeichen meiner Unschuld, dann würdest du mich doch in eine Jauchegrube tauchen, dass sich selbst meine Kleider vor mir ekelten. Wärst du ein Mensch wie ich, dann könnte ich dir antworten. Wir würden beide vor Gericht gehen, damit der Streit entschieden wird. Aber es gibt keinen, der zwischen dir und mir entscheidet, der für Recht sorgt. Also Hiob hat da das Problem, ich bin ungerecht verurteilt. Naja, aus der damaligen Perspektive, wo klar war, wem es gut geht, der ist für Gott, wer gegen Gott ist, naja, dem geht es halt schlecht, hat ja auch den Segen nicht. Würden wir auch unterschreiben, aber eben nicht pauschal. Der Hiob, von dem wird ja beurteilt, dass er gerecht ist. Aber Gott hat es nicht nötig, so gerecht zu sein, wie wir uns das in unseren Köpfen vorstellen. Er steht über der Situation, er steht über dem Geschehen, er ist souverän. Vor einem irdischen Gericht stehend, könnt ihr zum Richter ja auch nicht sagen, ja, aber wie würden Sie das denn machen? Da sagt euch der Richter sofort, ja, ich sitze hier nicht auf der Anklagebank. Du bist es, der da sitzt. Der Richter ist souverän. Das, um mich geht es hier nicht. Und ehrlich, können Kinder die Gerechtigkeit der Eltern immer richtig einschätzen? Das ist ungerecht. Mit welchem Recht meinen wir könnten es bei Gott? Es bleibt, Gott muss sich nicht für seine Taten rechtfertigen, wir schon. Und das ist wichtig zu wissen, wenn es darum geht, dass Gott nicht jedes Gebet von jedem nach unserem Gerechtigkeitsempfinden erhört. Und ich habe schon oft diesen Satz gehört, da werde ich Gott nochmal fragen, warum oder wie er das machen konnte. Na, zuerst, glaube ich, werden wir uns von Gott fragen lassen müssen, mal sehen, ob danach genug Mumm übrig bleibt, dass wir Gott noch zur Rede stellen wollen. Ich weiß nicht, ob wie viele in der Lektion teilgenommen haben diese Woche. Es war sehr, sehr interessant zu sehen, bloß ein ganz kurzer Exkurs, als Gott zwischen den Tierhälften durchgeht, die der Abraham da ausgelegt hat, um den Vertrag zu bestätigen. Normalerweise, wenn ihr in diese weitere Vergangenheit geht, ist es andersrum. Da geht der Vasalle durch diese Tierhälften, um zu zeigen, dass er seinem Lehnsherrn treu ist. Und so wird es ihm gehen, wenn er sich nicht an den Vertrag hält. Der König selbst, der ist da nie durchgegangen. Der hat es nämlich nicht nötig. Der steht über dem Gesetz. Der macht das Gesetz. Der Vasalle musste durchgehen. Aber an dieser ganz besonderen Stelle ist Gott stellvertretend für Abraham da durchgegangen und hat sich selbst unter das Gesetz gestellt, was er dann mit Jesus gemacht hat. Aber das tut er freiwillig. Eigentlich hätte Abraham da durchgehen müssen. Und wenn Gott uns einen Einblick gibt, dann ist das großzügig von ihm. Und er ist immer wieder großzügig. Gott ist groß. Nochmal Hiob, der in Kapitel 42 schon die Antwort im Voraus gibt. Er sagt ab Vers 2, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Das ist die Erkenntnis, die wir als Menschen haben können. Gott ist souverän und Gott ist groß. Mit dem, was wir wissen, ist klar, dass die unseren nur Worte ohne Verstand sein können. Albert Einstein war ja ein brillanter Physiker. Im Gegensatz zu dem, was sehr bekannt ist, nämlich seine Relativitätstheorie, hat er aber im Jahr 1921 den Nobelpreis für Physik bekommen, für seine Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effekts. Und vor diesem Hintergrund möchte ich euch ein Zitat von ihm entgegenschmettern. Zitat, man hat den Eindruck, dass die moderne Physik auf Annahmen beruht, die irgendwie dem Lächeln einer Katze gleichen, die gar nicht da ist. Zitat Ende. So fasst dieser brillante Physiker den Teil der menschlichen Realität zusammen, von dem er von allen Menschen die meiste Ahnung hat. Er wurde 1999 sogar von den 100 führendsten Physikern unserer Zeit zum größten Physiker aller Zeiten gewählt. Und der sagt, ich verstehe die Physik nicht. Und er formuliert es nochmal so, ein anderes Zitat, falls Gott die Welt geschaffen hat, war seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, dass wir sie verstehen können. Zitat Ende. Hat er ja auch nicht nötig. Und trotzdem teilt Gott sich mit. Er lässt uns an seiner Größe teilhaben, schenkt uns Augen, die Vielfalt seiner Schöpfung zu sehen. Er gibt uns Verstand, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, schenkt uns sein Wort, um Hintergründe zu verstehen. Wohl einer der weisesten Menschen der Geschichte soll an dieser Stelle zu Wort kommen, Salomos Gebet für den Tempel und wie Gott ihn erhört. Das Gebet selbst steht in 1. Könige 8 in den Versen 22 bis 53. Das könnt ihr euch in einer ruhigen Minute mal zu Hause ansehen. Ich werde nur drei Aspekte herausholen. Zuerst klärt Salomo schon mal folgende Tatsache in Vers 24. Und so hast du auch deine Zusage eingehalten, die du meinen Vater David gegeben hast. Was du ihm damals versprachst, hast du nun in die Tat umgesetzt, wie wir heute alle sehen. Mit dieser Tatsache rechtfertigt er, dass er mit seinen Bitten zu Jahwe kommt, der ja bisher seine Versprechen eingelöst hat, also zuverlässig ist, sich das Volk erwählt hat, also verantwortlich und interessiert ist und der seine Versprechen scheinbar auch unter widrigen Umständen wunderbar einlösen konnte, also kompetent ist. Naja, zu einem anderen gehe ich ja auch nicht am besten mit meinen Bitten. So, das charakterisiert Gott. Jetzt kennt der Salomo aber auch sein Volk. Und dann kommt er mit der Bitte in Vers 35, also ich gehe jetzt nicht alles immer chronologisch durch, auch das Gebet durch die Bibel nicht, sondern ich pick mir die Sachen raus, die jetzt in dem Moment gerade wichtig sind. Also hier in Vers 35, da sagt der Salomo, 1. Könige 8, 35, wenn es einmal lange Zeit nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben, wenn sie dann zu diesem Tempelgewand beten und dich wieder als ihren Gott loben, so höre sie im Himmel. Wenn sie von ihren falschen Wegen umkehren, weil du sie bestraft hast, dann vergib deinem Volk und seinen Königen ihre Schuld. Denn du zeigst ihnen, wie sie ein Leben führen können, das dir gefällt. Lass es wieder regnen auf das Land, das du deinem Volk als bleibenden Besitz gegeben hast. Naja, im Orient gibt es natürlich auch gar keinen anderen Grund, warum es nicht regnen sollte. Aber die Situation, die Salomo hier beschreibt, ja, die trifft tatsächlich ein. Und ihr habt die Geschichte im Kopf, sie steht im 1. Könige 18, also gesetzliche 10 Kapitel später, von 1. Könige 8 aus bis 18. Es hat zur Zeit Ahabs und Isabels über 2 Jahre lang nicht mehr geregnet, als Elia die Priester des Baals und der Aschera zusammenholen lässt. Und im Vers 35 habt ihr übrigens dann sogar den Bezug zum Tempel. Und in Vers 36, da sagt er, zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut, Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr, antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch, sondern das Holz und auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter, sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. In den Versen 44, 45 habt ihr dann noch das Resultat, die Reaktion von Gott. Endlich beim 7. Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen rasselte nieder. Ahab bestieg hastig seinen Wagen und fuhr Richtung Israel. Da ist Gott schon gnädig, wie von Salomo erbeten. Der Mann war wirklich weise. Das, was er befürchtet hatte, das ist tatsächlich eingetreten und Gott erhört auch seine Bitte. Obwohl Salomo schon gar nicht mehr lebte, sehr faszinierend hat er doch auf Salomo gehört. Schauen wir uns nochmal eine Bitte Salomos an. Vers 33 geht es nämlich in Könige weiter. Wenn die Israeliten von Feinden besiegt werden, weil sie gegen dich gesündigt haben, wenn sie dann ihre Schuld einsehen und dich wieder als ihren Gott loben, so höre sie im Himmel, vergib deinem Volk Israel die Schuld, wenn sie hier im Tempel zu dir beten und dich um Hilfe anflehen. Bring sie wieder zurück in das Land, das du einst ihren Vorfahren geschenkt hast. Wenn sie sich aber von dir abwenden, es gibt ja keinen Menschen, der nicht sündigt und du zornig wirst und sie an ihre Feinde auslieferst und sie als Gefangene ihr Land verschleppen, sei es fern oder nah, dann höre sie doch im Himmel, wo du wohnst, wenn sie dort in der Fremde ihre Schuld bereuen und zu dir umkehren. Wenn sie dann zu dir um Hilfe flehen und dir bekennen, wir haben Schuld auf uns geladen und gegen dich gesündigt, als wir dir den Rücken kehrten, dann erhöre ihr Flehen, wenn sie sich wieder von ganzem Herzen dir zuwenden, hilf ihnen, wenn sie im Gebiet ihrer Feinde zu dir beten und zum Land blicken, das du ihren Vorfahren gegeben hast, zur Stadt, die du für dich erwählt hast und zum Tempel, den ich deinem Namen gebaut habe. Das ist jetzt höchst interessant. Da beschreibt der Salomo tatsächlich den Blick nach Jerusalem und zum Tempel hin. den wir in Daniel 6, Vers 11 wiederfinden. Davor hatte Darius mit der List seiner heimtückischen Berater, die auf Daniel neidisch waren, aufgesessen und von nichts und niemanden außer alleine vom König darf nun etwas erbeten werden. Und der Daniel in Kapitel 6, in den Versen 10 und 11 wird es beschrieben, der hat ein Fenster in Richtung Jerusalem, das offen stand, und da kniet er nieder und betet zu seinem Gott und dankt ihm, wie er das auch sonst dreimal am Tag tut. Und in den Kapiteln danach ist dann von den vier Tieren die Rede, vom Schafbock, vom Ziegenbock und die Erkenntnis, dass Israel nach Hause geholt werden soll. Und in der Folge wird dann aufgezählt, wie Daniel forscht und dann wieder zum Herrn fleht. Er fastet, zieht ein Trauergewand an und bekannte, steht dann im Vers 4, Kapitel 9, dem Herrn die Schuld unseres Volkes, ach Herr, du mächtiger und ehrfurchtsgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben, und zählt dann auf, was sie getan haben, und Gott führt sie wieder zurück. Das ist insgesamt keine leichte Situation, möchte man meinen, für Gott. Gute Arbeitskräfte, die schickt man nicht gerne weg, also vor allem nicht, wenn sie dann unter Umständen Konkurrenzunternehmen aufbauen wollen. Und das haben die Israeliten ja mehr oder weniger getan, als sie die Mauern wieder befestigt haben. Außerdem sind viele Israeliten ja schon in der Fremde aufgewachsen. Und jetzt sollen sie nach Hause gehen. Ich weiß nicht, wie viele da noch da waren, die ihr Heimatland für ihr Zuhause gehalten haben. Und wir wissen, dass auch hier Salomos Gebet Früchte trug. Das sind Erfahrungen, bei denen wir das Vorrecht haben, lesen zu können, wie Gott diese Gebete erfüllt hat, mit welcher Größe und Macht er seinen Willen da durchgesetzt hat. Jetzt zum letzten Teil. Gott will das Beste für uns. Zu dem im Garten Gethsemane gebeteten Gebet gibt es nämlich auch ein gebetetes Gebet. Der Einzige, der am Rande der Zwölfen noch wach ist, der hatte einen Wunsch, ein tiefes Verlangen und ein großes Bedürfnis, mit dem er jetzt dreimal zu Gott kommt. Und er sagte zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe, bleib bei mir und lasst mich nicht allein. Nachdem Jesus einige Schritte weitergegangen war, warf er sich auf die Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Ein Gebet, das Gott so nicht erhörte. Und die Situation, die gipfelt in dem Hohn in Matthäus 27, auch die Pharisäer, Gesetzeslehrer und die Führer des Volkes machten sich über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann wollen wir an ihn glauben. Und das sind jetzt genau diese menschlichen Gedanken, die in den Tod führen. Die Menschen stolpern über ihre eigene Logik und leiten dann daraus ab, wie Gott ist oder dass es gar keinen Gott geben kann. Ist Gott allmächtig? Dann kann er ja einen Stein schaffen, den er selbst nicht aufheben kann. Haha. Also, das war auch die Logik da. Jetzt steig runter vom Kreuz und dann wollen wir an dich glauben. Habt ihr euch schon mal überlegt, was es dann noch für einen Sinn hätte? Und demgegenüber steht der reine Dank, den wir in Apostelgeschichte 16 hören. Um Mitternacht beteten aber Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Wofür mögen Paulus und Silas Gott gelobt haben? Sie hatten nicht die Ahnung, wie diese Geschichte ausgeht. Und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass fast alle Apostel umgebracht wurden. Wir hören uns gern die schönen Geschichten an, wie wunderbar Gott seine Kinder aus dem Gefängnis befreit hatte. Und es ist auch gut so. Aber jedes Mal, wenn sie gefangen waren, war nicht klar, wie Gottes Plan für sie aussieht Und trotzdem haben sie gedankt und Gott gelobt. Wenn wir so unabhängig von allem, was wir hier geboten bekommen, von unserem Leben sind, dass wir nur mehr den Reichtum sehen, den Gott uns gibt, dann konnte uns Jesus ganz erlösen. Er hat sich für uns geopfert und wir sollen Jesus gleich sein. Wir sollen uns opfern. Das Gebet der Heiligen ist eines dieser Opfer. In Offenbarung steht: und der Rauch des Räucherwerks vom Gebet der Heiligen ging auf von der Hand des Engels vor Gott. Durch alle Situationen, die wir zusammen mit Gott erleben, gibt Gott uns die Würde, Anteil an seinem Werk der Erlösung von Menschen und seine Verherrlichung zu haben. Die Liebe, die wir dadurch vermitteln, wird der Spiegel sein, durch den unsere Menschen Gott sehen können. Die Liebe, die Paulus und Silas durch Jesus erkannten, haben sie im Gefängnis weitergegeben, so wie es an jedem anderen Ort, wie sie es auch getan haben. Das war das Lob, das die anderen hörten. Zum Abschluss habe ich noch einen Wunsch Salomos im Gespräch mit Gott. In 1. Könige 3 steht dieser Wunsch: über Nacht blieb er in Gibeon, da erschien ihm der Herr im Traum. Er bitte von mir, was du willst, sagte Gott zu ihm. Salomo antwortete: schon meinem Vater David hast du sehr viel Gutes getan, weil er dir nie etwas vorheuchelte, sondern dir treu diente und dir immer gehorchte, sogar über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen, denn du hast einen seiner Söhne den Thron gegeben. Herr, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters David gemacht, ich aber bin noch jung und unerfahren und ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich mitten in einem Volk, das du, Herr, als dein Volk angenommen hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Darum, und das steht im Vers 9, ganz wichtig, bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich gerechte Urteile fällen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk richtig führen? So, dieser Bitte gewährt nun Gott, das wissen wir, und er schenkt ihm obendrein noch all das, was später dann zu seinem Fall führt und zu Verstrickungen mit den anderen Göttern, weil er so viele Frauen hat, weil einfach viel zu ihm gekommen sind, viel Fremde und ihre Geschenke gebracht haben. Den Verlauf der Geschichte betrachtend ist das für mich eine der schwierigsten Stellen der Bibel. Salomo wünscht sich keinen Reichtum, nicht viel Macht, viel Frauen oder irgendwas Egoistisches. Und trotzdem gibt ihm Gott genau das. Und das wird dazu führen, dass das Volk nachhaltig von Gott abfällt. Genau wie bei Adam und Eva kann man jetzt sagen, naja, Salomo hätte sich ja anders entscheiden können. Er hätte ja nicht die ganzen Frauen in sein Harem aufnehmen müssen. Der hätte ja auch Gott treu bleiben können. Aber da möchte ich noch mehr an das Gebet Agurs aus der letzten Predigt erinnern: nicht zu viel, nicht zu wenig. Bei Salomo war es zu viel. An der Stelle möchte ich Simson und den Pharao ins Boot holen. Dann lese ich die Verse jetzt nicht ganz, sondern ihr habt es wahrscheinlich eh im Kopf, Richter 14, 1 bis 4. Der Simson will unbedingt um jeden Preis eine Philisterin heiraten. Und da steht dann im Vers 4, ganz wichtig: seine Eltern wussten nicht, dass der Herr dabei seine Hände im Spiel hatte. Und genauso könnt ihr das auch lesen im 2. Mose 10. Als Gott das Herz des Pharaos verstockte. Und da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, das zu interpretieren, um das irgendwie hinzukriegen, dass da Gott gar nicht die große Rolle gespielt hat, sondern dass sich die Menschen selbst dazu entschieden haben. Und ich persönlich bin mir sicher, dass Gott einfach so groß ist, dass er das bei uns machen darf, dass er was tun darf, was für uns als ungerecht aussieht, dass er Menschen beeinflussen darf, ohne dass wir ihn zur Rechenschaft ziehen können. Weil er Überblick hat und weil er weiß, was für uns gut ist, was für die Menschheit gut ist, was für seinen Plan gut ist und wir Kinder sind. Oft ist der Plan Gottes für uns nicht einsehbar. Aber nicht ausschließlich am Tod Jesu, sondern an vielen anderen Stellen wird deutlich, dass er die Menschen lieb hat und trotzdem hat er seinen Sohn sterben lassen. In Mose gibt er den Ägyptern die Chance, seine Größe zu erkennen und die Auswirkungen, die lesen wir in 2. Mose 12, Vers 38, auch viele Nicht-Israeliten verließen mit den Israeliten das Land. Gott ist überlegen und unabhängig. Er muss nicht Rechenschaft ablegen über das, was er an und in seiner Schöpfung tut. Und trotzdem lässt er uns an seiner Größe und seinem erhabenen Plänen teilhaben, auch wenn wir vieles nicht verstehen. Er hat uns lieb und wir dürfen seine Größe und Liebe weitergeben, auf genau die unterschiedliche und einzigartige Weise, wie ein jeder von uns sie erfahren hat. Amen. Unser großer Schöpfer, lieber himmlischer Vater, der du dich zu uns neigst und uns in Liebe begegnest. Wir staunen oft über das, was du tust und freuen uns über deine Werke, aber wir schauen sie oft auch sehr skeptisch an und grübeln und wissen nicht, was du tun möchtest und was du damit bezweckst. Wir bitten dich, schenk du uns deinen Geist, der uns erkennen lässt, was für uns wichtig ist, wo wir dranbleiben sollen, um es zu erkennen, und was für uns belanglos ist, wo wir dich einfach machen lassen sollen und über dich staunen können. Dass du dich uns offenbarst, dafür danken wir dir und wir bitten dich, zeig du uns unseren Platz. Hilf du uns, dass wir dir nicht gram sind für das, was du tust, für das, was wir für ungerecht halten, für das, was wir nicht verstehen, sondern dass wir vielmehr deine Liebe im Fokus haben, deine Größe und deine Gnade, die du uns erwiesen hast in deinem Sohn, dass wir erlöst sind. Und in dem, dass du uns einbindest in dieses große Werk. Wir bitten dich, gib du uns deinen Segen hier als Gemeinde, dass wir da sind, wo du uns haben möchtest. Amen.